Und nach den ersten 3 Wochen waren wir dann schon einmal sozusagen durch den Westen Südafrikas und haben dann innerhalb von 24 Stunden 3 Grenzen überwunden an diesem Dreiländereck Südafrika, Botswana, Namibia. Wollten in den Köcherbaumwald und dann habe ich halt einen ziemlich deftigen Fahrfehler gemacht und den Land Rover einem Elchtest unterzogen und ihn dabei dann aufs Dach gelegt. Auf die Seite über den Kopf abgerollt und wieder auf allen Vieren zum Stehen gekommen. Ich habe mir dann später sagen lassen, also die Land Rover stehen alle wieder auf. Ja. Genau. Ja, also es kam auch tatsächlich durch das Feedback, weil als Autorin, das ist ja schon ein recht einsamer Prozess, ne? So da zu sitzen und zu schreiben und nicht zu wissen, ob das wirklich ankommt. Und als dann die ersten Rezensionen eintrudelten von Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne und die begeistert waren von meinem Schreibstil und sich erfreut haben an diesen Geschichten, das hat schon Suchtcharakter, ne? Also das ist irgendwie, da kann man sich schon in so eine Euphorie reinlesen, die einem einen Kick gibt, ja? Und nachdem dann auch auf Lesungen oder auf Buchmessen die Stimmen lauter wurden, wann kommt denn das nächste Buch, war ich so ein bisschen unter Zugzwang. Und hab mich dann aber auch, also ich habe mich dann gefreut, nochmal ein Buch zu schreiben, aber ich dachte, das nächste Werk mache ich jetzt nicht alleine, da suche ich mir Verstärkung für.
Moin, grüß Gott und hallo liebe Land Rover Fans, Weltenbummler und Vielleser. Ich begrüße euch und heute mal ausdrücklich nochmal die weibliche Landy und Leute Fangemeinde zur 32. Ausgabe meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landratte. Nach circa 3 Wochen on the road mit meinem Landy, der Landratte, einem Defender 110 TD5 und unserer Hündin Rania, bin ich nun wieder in Calw im Heimstudio angekommen. Wir waren in NRW und Hamburg und Schleswig unterwegs und haben andere Podcaster, Freunde und ein paar ehemalige Podcast-Gäste besucht. Es war sehr interessant und wohltuend, wenn diese Menschen, die man ja zunächst nur im Internet kennengelernt hat, nun in Fleisch und Blut vor einem stehen und die Vibes noch positiver rüberkommen als zuvor. Also vielen Dank nochmal an alle Besuchten für eure Gastfreundschaft. In der heutigen Podcast-Folge habe ich euch die Heidi Metzmeier mitgebracht, die ich zwar auch übers WWW kennengelernt habe, aber dabei eine Seelenverwandtschaft erkennbar wurde. Zumal sie noch einmal klar erläutert hat, dass ein Lagerfeuer mehr ist als eine Koch- bzw. Wärmequelle. Und deshalb die Menschen sich so gerne an einem Feuer treffen, dort zusammenkommen und sich austauschen bzw. sogar verbinden. Heidi ist schon früh zum Reisen gekommen und eine Vorliebe für Landys und Afrika entwickelt. Und weil sie auf diesen Reisen einen Blog geschrieben hat, dort eben alles Erlebte festgehalten hatte, wurde aus der Kommunikationsberaterin im Gesundheitswesen auch bald eine Autorin. Was Heidi zum Reisen, Schreiben und am Landy fasziniert, wie man auch Rückschläge verdauen kann und wie herrlich es ist, als die Geschichtenerzählerin überall auf der Welt arbeiten zu können, das wird euch Heidi gleich selbst erzählen. Also, jetzt legt mal euer Buch zur Seite. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch, wo immer ihr da draußen seid, viel Spaß dabei. Guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen von Landy und Leute. Ich begrüße heute erst einmal die Fernreisenden auch irgendwo, Leute, die sehr viel unterwegs sind, aber eben auch gerne lesen. Denn heute habe ich meine Gästin, die Heidi Metzmeier, in der Sendung, muss man ja sagen. Hallo Heidi.
Hallo Rainer, ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, Heidi und ich haben uns kennengelernt, wie so oft, eben nicht im normalen Leben, sondern auch im Internet. Das heißt, wir sind uns über den Weg gelaufen, indem wir der Lilly Mixing gefolgt sind. Sie hat einiges mit ihr zu tun, da kommen wir nachher noch drauf. Ich bin der Lilly gefolgt, die fährt mit einem, ich glaube, einem Toyota oder was es ist, in Afrika rum. Und sehr spannende Geschichten erzählt sie da immer. Und da habe ich gemerkt, dass sie eben mit der Heidi in Kontakt steht. Heidi hat Bücher geschrieben und da habe ich gedacht, und fährt natürlich ein Landy. Also habe ich gedacht, die lädst du jetzt mal ein und das hat jetzt auch wunderbar geklappt. Ja, und da würde ich dann auch anfangen. Heidi, zunächst mal, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen, dass wir dich da mal so ein bisschen kennenlernen?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich bin gebürtig aus Rheinhessen. Also da, wo der Rhein seinen Knick hat, sage ich immer. Kleines Örtchen heißt Gau-Algesheim, liegt grob zwischen Frankfurt und Koblenz. Dann ziemlich viel in der Welt rumgekommen. Ich habe auch 20 Jahre lang in Heidelberg gewohnt, habe mal einen kurzen Ausflug gemacht nach Regensburg und inzwischen bin ich angekommen, und zwar in Sinsheim mit Z bei Baden-Baden. Also wieder zwischen den Weinbergen.
Ah, okay. Aha. Okay. Und von der Ausbildung her, was hast du mal gemacht?
Das ist ein ziemlicher Bauchladen, muss man sagen, weil studiert habe ich Biologie, in Heidelberg promoviert und schon während der Promotion habe ich festgestellt, also diese Laborarbeit ist nichts für mich. Ich bin so mehr der gesellige Typus und mich irgendwie mit Zellen in einem dunklen Raum bei einem Elektronenmikroskop einzusperren, das ist nicht so wirklich das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und habe dann umgesattelt auf Kommunikationsberatung, habe da noch eine weitere Ausbildung gemacht und bin seither Public Relations Managerin im Gesundheitswesen. Damit habe ich sozusagen dann die Biologie in die PR mit rübergerettet. Und ja, das mache ich seit 2014 als Selbstständige.
Darf man fragen, du bist eine Lady, welches Baujahr sozusagen?
Der einzig wahre, 68, also 56 Jahre alt inzwischen. Okay,
ja, klasse. Ja. Schön. Ja, und dann als Kommunikationsberaterin hattest du mir im Vorgespräch erzählt, da ist dann auch mal der Wunsch aufgekommen, ein wenig auszusteigen. Das große Wort Sabbaticals ist gefallen. Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Also wir haben vor allen Dingen einen Land Rover gekauft. Das war passiert. Ja, ein 110er TDI. Ja. Und waren mit dem in Nordafrika unterwegs, in Tunesien und später auch in Libyen. Und da saßen wir irgendwann mal auf einer großen libyschen Düne des Nächtens und haben den Sternenhimmel über uns betrachtet und haben gesagt, diesen Kontinent wollen wir unbedingt in Gänze angucken. Wir wollen wissen, was unterhalb von Libyen noch so kommt.
Okay, aber warum habt ihr euch den Land Rover gekauft? Wie seid ihr auf den gekommen? Was ist da passiert?
Das ist eine sehr kuriose Geschichte, denn das Auto, das wir vorher fuhren, das war ein VW Jetta und der ging kaputt. Und dann hat mein Partner gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie eine neue Karre, aber ich habe irgendwie keine Lust auf einen ganz normalen PKW. Und ich war irgendwann mal ein Land Rover gefahren und fand also schon allein dieses Motorengeräusch so großartig.
Okay.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns doch so ein Ding mal Probe fahren. Er hat den Termin ausgemacht, wir sind dahin gefahren. Die Menschen in dieser Autovermietung, die haben eigentlich auch nur mit ihm kommuniziert. Aber nach 10 Minuten Probefahrt habe ich zu ihm gesagt, rutsch rüber, ich will auch mal. Und dann bin ich 2 Stunden dieses Auto gefahren und er durfte nicht mehr. Und damit war das Thema durch. Dann haben wir den Land Rover gekauft. Und ich glaube, wir sind beide tatsächlich von dieser Generation Daktari, ne? Also wir haben diese Serie damals mit dem schielenden Löwen und dem Schimpansen genossen. Und die sind ja auch alle Land Rover gefahren. Und ja, also ein Kindertraum war geworden im Prinzip.
Ja, sehr schön. Aber schon mit der Absicht, da auch mit zu reisen oder einfach dann auch erstmal das Gefühl zu genießen, so ein Auto zu haben?
Nee, schon auch mit der Absicht zu reisen, weil wir hatten ein befreundetes Pärchen, die sind damals einen G-Mercedes gefahren. Die waren mit uns auch in Libyen und wir haben das sehr genossen, ja, dieses Freiheitsgefühl, dieses bleiben zu können, wenn du möchtest, aber auch gehen zu können, wenn es dir reicht. Ja, also dieses Auto gibt dir die maximale Freiheit zu kommen und zu gehen und du kommst einfach auch überall hin. Ja, also diese letzten 2 Meter, die du halt mit einem normalen Campingbus nicht mehr fahren kannst, die dich aber dann so weit weg von der Zivilisation tragen, dass du halt alleine schlafen kannst, das war schon toll und das hat uns gereizt. Ja.
Okay, aber da bist du jetzt schon praktisch am Reisen sozusagen. Aber ihr habt den doch erstmal wahrscheinlich ausbauen müssen, oder wie seid ihr da rangegangen?
Genau, wobei ich sagen muss, da habe ich Handreichungen gemacht. Ja, das lag schon im Wesentlichen auf Stefans Schultern. Der ist Ingenieurinformatiker. Wir haben also Monate vorher erstmal auf dem Reißbrett geplant. Ja, also immer wieder so kleine Papierschnipsel hin und her geschoben auf einem Blatt Papier, wo das Innenleben des Land Rovers formatfüllend auf einem Papier und aber im richtigen Maßstab abgebildet war. Und dann haben wir geguckt, wo muss die Küche hin und wo kriegen wir das Werkzeug unter und tralala. Und nachdem das dann in der Theorie alles saß, hat er angefangen, das Auto auszubauen. Da wir damals noch in Heidelberg in der Altstadt gewohnt haben, hatten wir nicht mal eine eigene Garage. Wir mussten also zu einem Kumpel, der glücklicherweise Zimmermann war. Ja, der hatte also sozusagen auch alles an Equipment da, was man braucht, um so einen Innenausbau dann herzurichten. Und ja, darüber gingen dann die Wochenenden und die Feiertage hin. Und das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis das Auto dann so weit war, dass man die erste Fahrt damit machen konnte. Das ging dann auch gleich nach Tunesien. Und in der ersten Nacht auf dem Weg zur Fähre haben wir dann zum Beispiel festgestellt, dass wir Aussparungen für die Türgriffe vergessen hatten, weil wir haben das Auto so ausgebaut im ersten Wurf, dass wir noch innen geschlafen haben. Aber nachdem also die Holzkonstruktion so hingelegt war, dass wir tatsächlich sozusagen bettfertig waren,
richtig,
ging die Tür nicht mehr zu. Und ja, dann musste der Stefan nochmal Laub sägen, ja, auf dem Parkplatz, irgendwo im Nirgendwo, ja, okay, genau.
Weißt du noch das Jahr? Wann war das?
Das war kurz vor der Millenniumswende, weil das Auto ist 98er Baujahr und wir haben es quasi, als es ein Jahr lang war, übernommen, genau, ja.
Ja, dann habt ihr euch damit die ersten Reisewünsche, du hast gesagt schon Libyen, das war so euer erstes,
genau,
Ziel.
Tunesien war das erste Ziel, weil wir waren beide scharf auf Wüste, ja. Wir wollten Sand kennenlernen und hatten aber natürlich auch keine Ahnung, ja, wie man Sand fährt. Und ich erinnere noch diese eine Szene, wo wir, und das war wirklich nur ein Hügelchen, ja, uns direkt festgefahren hatten. Ich erinnere den Namen von dem Ort jetzt nicht mehr, aber da gab's so eine Art Xar und da saß einer im Schatten und schüttelte die ganze Zeit nur missbilligend den Kopf. Ja? Und irgendwann hat es ihm dann gereicht, weil wir dann versucht haben, uns mit unseren Schaufeln wieder frei zu schaufeln. Ja? Und der hat dann erstmal gezeigt, wie man das macht. Ja? Der hat uns dann auch die Sandbleche so hingelegt, wie es gehört. Und ist uns das Auto am Ende auch wieder rausgefahren. Ja? Voll peinlich. Aber nur so lernt man. Ne? Also wir sind auch in Libyen dann den Touareg hinterhergefahren.
Also ihr habt den Wagen nicht vorher mal getestet. Ihr seid nicht mal im Gelände damit gewesen, hier in Deutschland, in Europa gar nichts.
Na, wir waren mal in Saverne, wo sie halt alle hinfahren nach Frankreich. Ja, ein bisschen Matsch geprobt, ja, aber das ist halt was anderes, finde ich. Ja, also jeder Untergrund ist anders. Ob du jetzt Matsch fährst oder Sand oder Gravel Road, das braucht jedes Mal ein anderes fahrerisches Können. Und deswegen, Saverne war nett. Wir haben da auch viel gelernt, aber für die tunesische Düne hat sonst nichts gewusst. Ja. Da haben wir dann wieder von vorne angefangen. Ja.
Aber ihr seid auch zusammengefahren, also abwechselnd. Oder hat sich dann doch eingeschlichen, dass einer, da öfters am Lenkrad saß?
Also es war tatsächlich so, dass unterwegs der Stefan dann deutlich mehr gefahren ist, weil ich gemerkt habe, dass ich schon auch Ängste habe, ja, vor allen Dingen mein Popometer meldete sich relativ früh, ne, also wenn dieses Auto Schräglage kriegte und ja, insofern hat sich dann so gefügt, dass der Stefan irgendwann mehr gefahren ist als ich, aber ich habe schon auch immer wieder probiert, ja. Aber die kritischen Stellen habe ich ihm überlassen.
Und es war ein ganz normales, jetzt auch vom Fahrzeug, also vom Fahrwerk her und so weiter, nichts Besonderes, große Reifen, hohes Fahrwerk und so, habt ihr gar nicht gemacht. Nur ein Innenausbau erstmal, erste Phase.
Das war erstmal nur, die erste Phase war nur ein Innenausbau, genau. Aber der Innenausbau war halt zu schwer und das, was wir dann noch auf die erste Tour mitgenommen haben, war deutlich zu schwer.
Ja. Ja. War halt ein Zimmermann, ne? Der braucht Balken, der macht jetzt nichts aus.
Wenn ein Zimmermann und ein Ingenieur, Informatiker ein Auto ausbauen, genau. Ja.
Aber
ja,
es hat gehalten, man macht halt so seine oder wie?
Es hat gehalten bis zum ersten, bis zu meinem ersten Fahrfehler, ja.
Das heißt?
Ich habe das Auto aufs Dach gelegt.
Nein.
Ja.
In dem ersten Urlaub da?
Nee, nicht im ersten Urlaub. Dann, als wir auf die erste längere Auszeit aufgebrochen sind.
Okay. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das mit dem Sabbatical. Also, Kommunikationsberaterin hatte dann mal, ich sag mal so ein bisschen die Nase voll und wollte jetzt mal längere Zeit raus. Ja? Warum und wohin?
Ja, also Nase voll stimmt schon in gewisser Weise. Ja, also Stefan und ich, wir hatten beide sehr anstrengende Jobs in der Beratung und irgendwann waren wir so ausgebrannt, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt tatsächlich mal ein Jahr Pause. Und wie gesagt, auf der libyschen Düne war ja sowieso schon die Idee entstanden, wir würden eigentlich den afrikanischen Kontinent sehr, sehr gerne sehen. Und dann war die Entscheidung relativ schnell gefallen, dafür eine Afrika-Durchquerung zu machen. Allerdings hatten wir uns das anders gedacht. Also wir haben gesagt, weil wir tatsächlich, also zumindest einer von uns hat seinen Job wieder gekriegt hinterher. Ja, das war ein echtes Sabbatical. Wir hatten also auch ein zeitliches Ende. Es war zeitlich befristet, diese Auszeit. Und weil wir möglichst viel vom südlichen und östlichen Afrika mitkriegen wollten, wegen der ganzen Tiere, ja, also Tierbeobachtung, da waren wir besonders scharf drauf, die Safari, haben wir gesagt, wir verschiffen das Auto von Hamburg nach Kapstadt und machen das Cape to Cairo, also sozusagen von Süden nach Norden. Das war die Idee.
Mhm. Mit wem habt ihr verschifft, willst du das sagen?
Ja, Grimaldi war das damals noch. Mhm. Genau. Ja, genau. Nö, ging auch gut, war kein Problem. Das war ein Container, verplombt, war auch alles noch da, als wir den Container aufgemacht haben. Und Auto war auch in einem guten Zustand. Ja.
Und dann in Kapstadt gestartet.
Genau, und dann in Kapstadt gestartet und dieses Ding gemacht, was, glaube ich, viele, die zum ersten Mal auf Langzeitreise gehen, dann...
Moment mal, war das ganz kurz, wegen dem Jahr, war das dann so gleich im Anfang des neuen Jahrtausends oder später?
Das war 2003.
Ah ja, genau.
Genau, und... ja, und ich glaube, das ist ein klassischer Fehler, den man am Anfang der ersten Langzeitreise macht. Man behandelt die Reise wie einen Urlaub. Ja.
Ja,
also
ja.
Wir hatten unglaublich viele Pläne und haben gedacht, wir müssen das alles innerhalb weniger Wochen abreisen. Mhm. Ja. Und nach den ersten 3 Wochen waren wir dann schon einmal sozusagen durch den Westen Südafrikas und haben dann innerhalb von 24 Stunden 3 Grenzen überwunden an diesem Dreiländereck Südafrika, Botswana, Namibia, wollten in den Köcherbaumwald und dann habe ich halt einen ziemlich deftigen Fahrfehler gemacht und den Land Rover einem Elchtest unterzogen und ihn dabei dann aufs Dach gelegt.
Das heißt, auf der Schotterpiste...
Auf der Schotterpiste.
Das Lenkrad umgerissen oder wie?
Ja, also ich bin, man hat ja bei diesen Wellblechpisten immer die Wahl zwischen, entweder du fliegst auf dem Wellenberg, ja, dann ist es schön ruhig, aber du hast wenig Kontrolle über das Fahrzeug, oder du fährst so langsam, dass du auch die Täler mitnimmst, aber das ist für die Wirbelsäule dann nicht so toll. Also habe ich mich für die Variante 80 Stundenkilometer entschieden und bin dann linksseits aber von der Piste abgekommen in einer Kurve, wo immer die auch herkam, in den Tiefsand. Und dann hat mir das Auto das natürlich quittiert mit, ich drifte nach links weg und dann habe ich nach rechts gegengelenkt. Dann hat er wieder Grip gekriegt, hat sich aber dann sozusagen sofort in eine Rechtskurve gelegt, woraufhin ich das Lenkrad wieder rumgerissen habe nach links. Und das war wirklich der klassische Elchtest. Und da dieses Auto sehr top-heavy war, wir hatten eines der Ersatzräder obendrauf und 2 Kisten und die waren proppevoll, ist das Auto dann tatsächlich auch gekippt.
Ja. Okay, aber auf die Seite? Oder wirklich auf
den
Kopf?
Auf die Seite, okay. Über den Kopf abgerollt und wieder auf allen Vieren zum Stehen gekommen. Ich habe mir dann später sagen lassen, oh. Also die Land Rover stehen alle wieder auf. Ja. Aber es war halt sehr onduliert. Ja. Und alles, was oben aufgeschraubt war, auch alles, was drinnen war, war draußen. Ja. Und die Scheiben waren natürlich alle hinüber. Wir haben wahnsinniges Glück gehabt. Wir hatten einen Stahldachträger und der war über so ein seitliches Stahlgestell, wo die Ersatzkanister dran befestigt waren, mit dem Körper verbunden. Und das hat uns, glaube ich, beiden das Leben gerettet, weil wir waren später ja in einem Karosseriebaubetrieb, der das wieder hergerichtet hat. Und da haben wir Land Rover gesehen, die keinen Stahldachträger hatten. Und die hat es wirklich zusammengefaltet wie ein Hamburgerbrötchen. Ja. Also das ist mehr oder weniger mein zweiter Geburtstag. Ja. Weil wir haben es beide mit relativ wenig Blessuren überlebt. Aber das Auto hatte natürlich unglaublich gelitten.
Manometer, habe ich auch noch nie von jemandem gehört. Dass es sowas gibt, ist mir klar, ne? Aber das ist wirklich einmal ganz rum, meine Herrschaften.
Mhm. Ja, ja, das, also dieses Geräusch, Alu auf Gravel, das vergesse ich auch nie wieder. Das holt mich nachts heute noch manchmal wieder ein. Das ist unangenehm.
Ja, ja, dass das der zweite Geburtstag ist, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und das war dann wart ihr jetzt gerade mal ein paar Monate unterwegs oder gerade mal einen
Monat? 3 Wochen. Wir waren 3 Wochen unterwegs und dann das war eine ziemlich harte Lektion in Entdecke die Langsamkeit des Reisens.
Ja. Ja. Wow. Aber die Lust am Reisen nicht verloren. Das ist doch schon mal schön.
Nee, weil das Reisen an sich konnte ja nichts dafür. Das war eindeutig ein Fahrfehler. Ja. Und
habt ihr ihn dann da vor Ort wieder auf die Beine stellen können oder war die Reise zu Ende?
Nee, wir hatten dann das Glück, dass ein Farmer-Ehepaar vorbeikam, die uns aufgelesen haben und die haben dann einen Abschleppwagen gerufen, der hat uns dann in den nächsten Ort geschleppt und dort gab es einen Mensch, der unglaublich engagiert ist, der dann rumtelefoniert hat und letztendlich zu uns gesagt hat, eure besten Chancen, das Auto wieder aufzubauen, sind in Kapstadt, weil ihr, wenn ihr die Teile jetzt alle importiert nach Namibia, viel zu viel Einfuhrzölle bezahlt. Und die meisten Teile kriegt er hier sowieso nicht. Also hat er uns auf einen sehr großen Sattelschlepper aufgeladen und uns in einer Nachtaktion wieder 1000 Kilometer auf Anfang transportiert. Also wir waren nach 3 Wochen dann quasi wieder da, wo wir angefangen haben. Und sind dann in einen Karosseriebaubetrieb gekommen. Und das war das Beste, was uns hätte passieren können. Die waren nämlich unglaublich heiß drauf, uns wieder auf die Straße zu kriegen. Das war so ein Familienbetrieb und der Sohn war selber mal London to Cape Town gefahren. Und die waren also wirklich zuckersüß und haben uns sozusagen in ihre Familie aufgenommen. Ja, wir mussten dann ja in den 3 Wochen oder 4 Wochen, die es waren, die gebraucht haben, um unser Auto wieder herzurichten, auch unseren Innenausbau wieder flicken, weil das war natürlich auch alles ausgerissen und kaputt. Und
ihr musst ja irgendwo wohnen. Oder? Also ihr konntet ja nicht mehr.
Wir mussten auch irgendwo wohnen. Wir hatten in den ersten Tagen eine Unterkunft gebucht an der Waterfront und bei denen sind wir dann wieder aufgeschlagen und haben erzählt, was passiert ist. Die waren dann auch natürlich alle total schockiert und dann hat uns die Besitzerin von dieser Unterkunft hat uns ein Apartment angeboten, das ihr noch gehört, das zu der Zeit glücklicherweise leer stand. Und hat praktisch kein Geld dafür gewollt. Ja, also die hat uns dann die Unterkunft geschenkt und hat gesagt, breitet euch da aus und sortiert euch neu und guckt, dass ihr irgendwie wieder zu Kräften kommt. Ja, weil wir waren halt schon ziemlich durch den Wind, das muss man schon sagen.
Ja, das glaube ich.
Ja, aber ja, von da an ging es bergauf.
Gut, 4 Wochen dann Stillstand, in Anführungsstrichen, natürlich, da war viel Trouble, das ist mir schon klar, aber und dann ging es aber erstmal weiter. Da habt ihr noch 10 Monate vor euch.
Genau, dann hatten wir 10 Monate vor uns und haben das südliche und östliche Afrika sehr genossen. Also wir waren in Namibia, in Botswana, wir waren in Simbabwe, was wir ursprünglich gar nicht auf der Platte hatten. Aber wir haben so viele Exil-Simbabwer getroffen, die gesagt haben, mein Land ist wunderschön und die Natur und die Menschen und die Tierwelt können ja nichts für die Regierung. Also wenn ihr könnt, fahrt und guckt euch das an. Und diesen Ratschlag haben wir angenommen. Das ist im Übrigen eines der Dinge, die ich beim Reisen gelernt habe. Hör auf die Tipps der Einheimischen, ja. Weil so sieht man dann nämlich auch mal Dinge, die in keinem Reiseführer stehen. Aber wir wären halt, weil das war 2003, also da war die Inflation hat galoppiert, man hat gar keinen Diesel gekriegt. Also wir haben praktisch alle Kanister voll gemacht und haben uns ausgerechnet, wie weit wir damit kommen und haben eine Tour ausgearbeitet, die uns dann quasi genau nach Sambia über die Grenze bringt, wo es dann wieder Tankstellen gibt. Ja, genau, Sambia waren wir, Malawi, Tansania, Uganda, Ruanda, Kenia. Und in Kenia war dann die Zeit zu Ende.
Ah, okay.
Und
was war dein Favorite-Land?
Simbabwe tatsächlich, weil schön. Ich finde, Simbabwe hat zum einen die schönsten Nationalparks Afrikas, wobei ich nicht von mir behaupten kann, dass ich sie wirklich alle gesehen hätte, aber von denen, die ich gesehen habe, sind Wange oder Manapools einfach traumhaft schön. Und ich liebe die Menschen in Simbabwe, die sind unglaublich hilfsbereit, trotz allem, was sie selber durchgemacht haben. Wir sind dann kommen wir nachher vielleicht noch drauf, bei einer zweiten Reise nochmal durch Simbabwe und dann liegen geblieben mit einer kaputten Dieselpumpe. Da hat uns ein Ehepaar für eine Woche zu sich aufgenommen. Ja. Also das ist, die Leute sind unfassbar nett und so stolz auf ihr Land auch und wollen, dass man sich das anguckt. Und ja, die Begeisterungsfähigkeit hat mich einfach angesteckt. Und die Natur ist einfach auch wahnsinnig schön. Ja, also das ist kulturell wie naturell faszinierend.
Hm. Ja. Klasse. Ja, und das macht sehr viel aus, wenn das mit den Leuten funktioniert, ne?
Das ja auf jeden fest, Fall.
Ne? Da kann man über andere Sachen ein bisschen drüber hinwegsehen, ne? Finde ich so, wenn die Leute richtig nett sind und dir wohlgesonnen sind, also jetzt in der Fläche, also nicht ein Einzelne, sondern wirklich alle so ein Spirit da versprühen, dann macht es doch wirklich mehr Spaß, als jetzt nur die ganz tollen, was weiß ich, Canyons und sonst wie und Wasserfälle zu sehen. Aber man hat immer so ein schlechtes Gefühl, so, weil die Leute was weiß ich sind, ne? Sehr schön.
Ja, ja.
Okay, also das heißt, der Wagen hat dann überlebt. Ist dann auch wieder zurückgekommen nach Deutschland?
Der ist wieder zurückgekommen nach Deutschland, aber erst Jahre später. Also wir haben das Auto dann quasi in Nairobi gelassen. Da gibt es ja bis heute die Jungle Junction vom Chris Handschuh. Und bei ihm haben wir den Land Rover gelassen, sind einmal im Jahr sozusagen für den Jahresurlaub dann runtergeflogen, haben das Auto jedes Mal über die Grenze gebracht wegen des Carnet, ne, und haben dann sozusagen Ostafrika uns sehr intensiv angeguckt. Mhm. Und nach 7 Jahren hatten wir dann die nächste Chance auf den Set.
Entschuldigung, Heidi, das ist ja meine Mutter.
Ja.
Was heißt über die Grenze gebracht?
Wir sind dann halt von Nairobi aus nach Tansania gefahren oder nach Ruanda oder nach Uganda, weil du musst ja einmal aus dem Land raus, damit du sozusagen mit dem neuen Carnet dann wieder einreisen kannst, wenn das Auto dann wieder in Kenia bleiben soll.
Ja, aber ihr wart doch einen großen Teil des Jahres gar nicht unten, ihr wart doch in Deutschland, oder nicht?
Ja, aber damals hat das noch funktioniert. Das Carnet gilt ja ein Jahr. Ja.
Ach so.
Und dann sind wir quasi immer, bevor das alte Carnet alles wieder klar ausgelaufen ist, sind wir wieder runtergeflogen, haben das Auto bewegt, einmal über die Grenze, haben das neue Carnet mitgebracht, haben das neue eingestempelt und dann war wieder alles gut. Ich habe keine Ahnung, ob das heute noch so funktioniert, aber früher ging das.
Nee, ich hatte einen Denkfehler, dass es nur ein paar Monate gilt. Das ist ja Quatsch, es gilt ein Jahr. Alles klar.
Nee, das gilt ein Jahr. Ja.
Dann passt es ja auch. Ja. Toll. So, und dann habt ihr dort verschiedene Urlaube dann verbracht. Jahresurlaube? Oder?
Genau. Ja, genau. Halt immer so 3 Wochen, 4 Wochen, auch mal nur 10 Tage. Wir haben einen guten Freund, der Sascha, der auch wahnsinnig gerne und sehr gut fotografiert. Der war dann mit Stefan zum Beispiel auch mal 2 Monate lang einfach mit dem Land Rover nur in der Masai Mara. Ja, und dann haben sie filmeweise damals noch die Dias durchgejagt. Ja, später wurde das alles digital, aber ja. Ja, also ja. Wir waren manchmal auch mehr als einmal im Jahr dann da, weil der Kontinent uns einfach fasziniert hat. Ne? Also das ist, eine Südafrikanerin hat zu mir mal gesagt, Afrika hinterlässt irgendwas in deinem Blut, sodass du nie wieder ganz weiß sein kannst. Und ich kann das verstehen. Ja, also ja, aber es ist auch so. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der Afrika gegenüber gleichgültig ist. Also Leute lieben es entweder und kommen immer wieder oder sie waren einmal da und sagen, es ist nichts für mich.
Ja, oder um generell Bedenken dahin zu fahren. Das gibt es ja auch so eine Gruppe, die generell
ja,
Bedenken
natürlich. Dahin zu
fahren, was ja totaler Quatsch ist.
Ja.
Klasse.
Ja, ja. Ist eine Typenfrage, würde ich sagen.
Ja, genau. So, aber dann irgendwann diesen Rhythmus nicht mehr beibehalten, den Wagen wieder zurückgeholt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also wir haben ja dann 2010 haben wir tatsächlich nochmal ein Sabbatical genommen, auch ein ganzes Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist ja das fehlende Stück quasi an der Ostküste ist uns dann zu kurz. Jetzt fahren wir einfach sozusagen wieder zurück in den Süden und dann die ganze Westküste rauf. Und bei der Tour haben wir das Auto dann tatsächlich auch nach Hause gefahren, also von Marokko einfach aufs Schiffchen nach Spanien und dann wieder nach Hause. Und ja, und dann waren zwischendrin aber auch, haben Begegnungen stattgefunden, die zumindest dem Stefan signalisiert haben, dass er in seinem Leben ganz stark was verändern muss. Er hat sich insbesondere für ein Entwicklungshilfeprojekt in Togo sehr interessiert und ist da mehrfach hingefahren und am Ende auch da geblieben. Und ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir uns irgendwann getrennt haben, weil ja, ich das Projekt zwar auch geliebt habe und auch unterstützt von hier aus mit all meinen Kräften, was die PR angeht, ja, Spendengelder eingetrieben und so, aber ich hätte da nicht leben wollen. Ja. Und so haben wir uns dann in Freundschaft getrennt und irgendwann habe ich dann meinen Mann Peter kennengelernt. Aha, auch okay. Land Rover-Fahrer.
Okay, der, die einschlägigen ja. Magazine nachgeguckt und dann den Besitzer ermittelt, oder wie?
Nee, tatsächlich auf ein Fest gefahren, das ich sehr empfehlen kann, das jetzt auch wieder vor der Tür steht. Afrika-Fest auf der Burg Liesberg, immer an Pfingsten.
In welcher Stadt?
Da bin ich hingefahren. Das ist nördlich von Frankfurt, leg mich nicht fest. Aber wenn man Burg Liesberg googelt, kann man es nicht verfehlen. Afrika-Fest Burg Liesberg. Ganz tolles Ambiente, ist wirklich eine Burg, ja, das Innenleben einer Burg. Und das macht ein Verein, die kennen sich seit über 30 Jahren. Und da ist dann afrikanische Musik und Trommeln und Tanzen. Und also wirklich 3 Tage lang Halligalli. Und da bin ich hingefahren und hab den Peter da kennengelernt und dann sind wir aneinander hängen geblieben.
Toll, das ist schön, das ist klasse.
Ja. Also
auch das gleiche Interesse ist ja toll, der gleiche Background, Afrika, ne? Interesse an Afrika. Und dann hat sich auch rausergeben, dass man, wenn man da Fan ist, vielleicht auch einen Land Rover in der Garage hat.
Genau.
Oder wie?
Ja, also ja, da gibt's, also wir waren beide tatsächlich mit den Land Rovern da, ja, an dem
Ach so, an dem du hast den bald. Ach so, du hast den noch bald?
Ich hatte den eine Weile behalten, genau, weil Stefan war ja sozusagen mit dem Rucksack nach Togo geflogen. Ich war dann mit meinem Land Rover da, Peter war mit seinem Land Rover da. Das ist eine über 30 Jahre alte Ambulanz vom britischen Militär, die aber in Deutschland auf einem Rollfeld unterwegs war, also Linkslenker. Ja, und umgebaut mit Kabine, Stehhöhe, ja, großer Luxus. Ja, und ja, mit diesem Auto sind wir jetzt gemeinsam unterwegs. Wir hatten dann auch eine gemeinsame längere Auszeit, da hatten wir ein Jahr und sind in den Iran gefahren. Also mal eine ganz andere Richtung. Und das war auch eine irrsinnig tolle Tour.
In welchem Jahr war das?
Das war 2019, 2020 und wir sind quasi eine Woche vor Corona-Lockdown wieder nach Hause gesegelt. Also es war vom Timing her perfekt.
Klasse.
Ja.
Warum Iran?
Ja. Weil alle Welt sagte, die Menschen da seien so unglaublich freundlich und hilfsbereit und gastfreundlich und naja, weil ich mit Iran, halt mit Persien, dieses Märchen von 1001 Nacht verbunden habe. Ja. Und auch da gibt's Wüsten, da gibt's Wüstenstädte, das hat mich alles angefixt. Ja. Und den Peter auch. Und dann haben wir gesagt, fahren wir dahin, aber dann fahren wir jetzt nicht auf Gedeih und Verderb nur dahin, sondern wir gucken uns auch alles gut an, was dazwischen liegt. Und sind dann auch relativ lange in Georgien hängen geblieben, weil uns das wahnsinnig begeistert hat. Und ich muss auch zugeben, Georgien war das Land, was mich im Nachhinein auf der Tour am meisten beeindruckt hat.
Wieder eins nicht geplant und trotzdem ins Land verliebt.
Genau, nicht geplant, auch gar nicht geplant, so lange zu bleiben. Wir waren am Ende 2 Monate da und das ist ja nicht, ich glaube, das entspricht ungefähr der Größe von Baden-Württemberg oder so. Also das ist ja gar nicht so riesig. Aber die haben alles. Die haben von der Wüste über Weinberge bis hin zum Kaukasusgebirge mit mehreren 4000 Meter hohen Bergen, haben die alles. Von den Jahreszeiten, von den Landschaften. Die haben große Megastädte, ja, die haben Meer mit dem Schwarzen Meer. Da gibt es kleine Seen. Da gibt es einfach alles, ja. Und das ist, und die Leute sind mindestens so gastfreundlich wie die im Iran auch, ja. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Toll. Ja, das glaube ich. Unbekannt, ne, erstmal und dann umso überraschender und umso toller, ne? Toll.
Ja, tatsächlich, ja.
Und wie viel Zeit habt ihr euch da für die gesamte Reise genommen?
Da hatten wir auch ein Jahr.
Mann, Sabbaticals, Wahnsinn.
Ja, ich bin Wiederholungstäterin. Ich fürchte, wenn man damit mal anfängt, dann, also vor allen Dingen, wenn man in jungen Jahren damit anfängt, dann hört man nicht mal auf.
Ja, also das
Es
kann ich
sei denn,
nur, ja.
ja.
Das
Ja,
kann
es
ich auch
sei denn,
nur.
man wechselt das Modell. Ja, das hast du
Okay.
vorhin ja gefragt.
Genau. Nee, also das kann ich auch nur unterstreichen, ne, was man nicht meint. Das ist eben nicht nur, ja, jetzt fährt er, macht er ein Jahr Urlaub, sondern man erlebt das Leben ganz anders. Ne? Und auch man weiß genau, die Zeit danach wird man anders leben. Das stelle ich jetzt schon fest. Ich bin jetzt 7 Monate nicht mehr im Büro gewesen. Also das ist wirklich ein Prozess, der bei uns abgelaufen ist, bei meiner Frau Petra und mir natürlich genauso. Also es ist schon toll. Und das glaube ich dir. Ich bin natürlich jetzt schon 60, aber das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn man das mit 35 mal gemacht hat, dann muss ich, nee, in 5, 6 Jahren mache ich das nochmal. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Ja, und da ist was Wahres dran, was du gerade gesagt hast. Also man kommt von jeder Reise verändert zurück, ne? Und das ist ja auch der Charme, dass man vielleicht einfach auch mal überdenkt, wie man hier eigentlich lebt. Also was ich wunderbar immer kann, wenn wir zurückkommen von so einer längeren Reise, ist ausmisten, ja? Weil ich mich plötzlich frage, wofür ich diesen ganzen Kram eigentlich brauche, wenn ich ein halbes oder gar ein ganzes Jahr lang mit, was ist das, 2 mal 6 Quadratmeter zurechtkomme, ja? Mit dem bisschen, was in den Land Rover passt, wofür brauche ich den ganzen anderen Kram, der hier so rumliegt?
So ist es. Du brauchst ja nur Sachen bis zum nächsten Waschen. Ne? Also bis du in 14 Tagen wieder wäschst.
Genau,
So sieht's
ja, und man
aus.
lernt Dinge zu schätzen, wie eine warme Dusche oder dass man einfach nur einen Lichtschalter betätigen muss und das Licht geht an, ne? Also man wird so dankbar für die Dinge des Lebens.
Genau, toll. Schön. Und wann ist dir denn der Gedanke gekommen, auch über diese Reisen mal ein Buch zu schreiben? Oder sich generell, hast du angefangen, erstmal aufzuschreiben und dann erst daraus der Gedanke entstanden, ein Buch zu schreiben?
Also ich habe schon immer bei meinen Reisen Tagebuch geführt und ich habe auch schon immer gerne die Daheimgebliebenen mitgenommen. Ja? Und bevor es sowas gab wie Blogs, die man sich im Internet selber zusammenstellen kann, habe ich halt einfach ganz normale Word-Dokumente geschrieben und die verschickt. Heute würde man das Newsletter nennen. Ja?
Aber
Und
an Freunde und Bekannte,
irgendwann.
Familie,
Genau,
Freunde,
an Freunde
Bekannte.
und Bekannte, genau, alle, die halt mir ihre Adresse gegeben haben, gesagt haben, halt mich auf dem Laufenden, mich interessiert das. Und irgendwann habe ich angefangen zu bloggen. Also ich war wahrscheinlich sogar eine der ersten deutschen Reisebloggerinnen, ja, weil ich einfach Lust hatte, die Leute mitzunehmen und weil mir Schreiben ja einfach auch Spaß macht. Ja. Und dann kam immer häufiger dieses Feedback, warum machst du aus dem allen nicht irgendwann mal ein Buch? Warum schreibst du das nicht mal zusammen? Und naja, und
Wann
dann ist das
bist du,
passiert.
ganz kurz, Heidi, wann bist du angefangen mit dem Blog? Also machst du das jetzt schon 5 Jahre oder 10 oder noch länger?
Ich habe den ersten Blog hatte ich bei der ersten Reise, das war 2003, also ich mache das jetzt schon
Wow.
2020
Ja, da bist
Jahre.
du mit Sicherheit. Da war noch nicht mal ein Smartphone erfunden. Toll. Ja.
Ja.
Da
Ja.
warst du
Ja,
Pionier.
und dann.
Pioniere,
Ja.
Entschuldigung.
Alles gut, alles gut. Ja, wobei man sich das ja nicht bewusst macht, ja, das fällt einem vielleicht dann im Nachhinein mal auf, aber mir ging's ja auch nicht darum, jetzt Gott und die Welt mitzunehmen. Es entwickelt sich dann nur so, ne? Also, und man denkt nicht drüber nach, man schreibt halt Und plötzlich begegnen dir Leute unterwegs, ja, also auf der ersten Reise, haben mich plötzlich Leute angesprochen und haben gesagt, ach, ihr wart die, die in Land Rover in Südafrika gerollt haben. Und dann habe ich eine Sekunde geschützt und dachte, woher weißt du das? Und dann, naja, klar, Blog. Ja. Hat halt meinen Blog gelesen. Ja.
Ja. Ja, dafür ist das, Internet.
Genau.
Okay, und dann haben sich die Leute angestupst und sagen, mach doch mal mehr draus, mach da wieder Papier draus, nicht nur digital.
Genau, mach da mal Papier draus, genau. Und ich glaube, ich bin eine von vielen, die während Corona ein bisschen Zeit hatten, über sowas nachzudenken. Wobei es bei mir dann noch gedauert hat bis 2021, bis ich wirklich gesagt habe, okay, also ich glaube, meine Geschichten haben wirklich das Zeug für ein Buch, ja, weil... Also ich bin so jemand, der dann erstmal mit Selbstzweifeln da dran geht, so braucht die Welt wirklich noch ein Reisebuch? Ja, ist das nicht alles auserzählt?
Wie hieß das erste Buch?
Das erste Buch heißt Unter demselben Himmel und ist am Ende ein Twitter geworden. So habe ich mich selber dann überredet, dieses Buch zu schreiben, weil ich gesagt habe, ich will nicht nur schöne Geschichten erzählen, sondern ich möchte Leute dazu animieren, sowas selber dann auch mal zu machen. Also habe ich die Geschichten so ausgewählt, dass man sozusagen immer eine Essenz daraus ziehen kann. Und diese Ratschläge, die ich selber aus der jeweiligen Episode gezogen habe, die habe ich dann unter das Kapitel gepackt. Insofern ist das Buch ein Twitter. Es ist Erzählung, aber auch Ratgeber.
Toll, super.
Ja.
Und das kann man auch ganz normal bekommen bei dir? Also du bist auch
Das bekommt man in jede... ich bin selbst... ich habe das im Selbstverlag veröffentlicht. Ich habe aber einen Vertriebspartner, das ist NovaMD, und die sorgen dafür, dass es mit einer ganz normalen ISBN-Nummer versorgt ist, für im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet. Also man kann es in seiner Lieblingsbuchhandlung auch bestellen. Also man kriegt es im Prinzip im Internet, auf meiner Website, aber auch in jeder Buchhandlung.
Aber bei dir auf Direktvertrieb ist besser für dich, ne? Möchte ich vielleicht darauf hinweisen?
Nee, eigentlich nicht, weil also im Direktvertrieb bleibt mir zwar mehr an Einnahmen, ja, aber ich möchte ja, dass dieses Buch bekannt wird. Und wir wissen ja alle, wie diese Maschinerien funktionieren, Amazon und Co. Mhm. Ja, ja, also die Verkaufsränge, die orientieren sich dann nach den Verkäufen über NovaMD. Also insofern ist es mir fast lieber, wenn man es in der Buchhandlung bestellt. Aber okay. Ja, Menschen, die jetzt gerne eine Signatur hätten, ja, die sagen, oh, ich habe den Podcast gehört und ich hätte gerne, dass die Heidi das Buch unterschreibt, die können mir natürlich gerne auch eine Mail schicken, dann verschicke ich das Buch auch gerne mit persönlicher Widmung.
Sehr schön, das wollte ich doch hören. Das also generell, wie du das am liebsten hättest, weil das ist ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, damit die da nichts falsch machen, ne? Und dich richtig unterstützen.
An der richtigen Stelle. Man kann es in dem Fall nicht falsch machen, das ist immer richtig.
Immer richtig, das ist ja eine schöne Aussage, ja. Klasse. So, und das umspannt dann diese Reise oder war das ein Anlass sozusagen, diese Reise? Das Buch geht über weitere Themen hinweg. Wie kann man sich das vorstellen?
Das Buch fasst im Prinzip 35 Jahre meines Reiselebens zusammen. Angefangen mit einer Rucksackreise nach Costa Rica, die ich damals noch mit Stefan unternommen habe, bei der wir auch sehr viel Lehrgeld gegeben haben, weil wir als Newbies so ziemlich jeden Fehler gemacht haben, den man machen kann. geht über diese zwei Afrika-Reisen bis hin zu der Tour mit Peter in den Iran. Also es ist keine kontinuierliche Reiseerzählung einer Reise, sondern es sind Episoden aus all meinen Reisen, mit denen ich versuche, einen bestimmten Punkt zu machen. Ja, also ich will immer sozusagen eine Message rüberbringen, um das mal auf Neudeutsch zu formulieren. Und ja, genau. Deswegen reist man mit diesem Buch auf vier verschiedene Kontinente.
Ja. Gut, und dann hast du, ich sag's mal so ein bisschen Blut geleckt, heißt, wolltest dich dann als Autorin weiterentwickeln, oder?
Genau, ja, also es kam auch tatsächlich durch das Feedback, weil als Autorin, das ist ja schon ein recht einsamer Prozess, ne, so da zu sitzen und zu schreiben und nicht zu wissen, ob das wirklich ankommt. Und als dann die ersten Rezensionen eintrudelten von Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne und die begeistert waren von meinem Schreibstil und sich erfreut haben an diesen Geschichten, Das hat schon Suchtcharakter, ne? Also das ist irgendwie, da kann man sich schon in so eine Euphorie reinlesen, die einem einen Kick gibt, ja? Und nachdem dann auch auf Lesungen oder auf Buchmessen die Stimmen lauter wurden, wann kommt denn das nächste Buch, war ich so ein bisschen unter Zugzwang.
Okay.
Und hab mich dann aber auch, also ich habe mich dann gefreut, nochmal ein Buch zu schreiben, aber ich dachte, das nächste Werk mache ich jetzt nicht alleine, da suche ich mir Verstärkung für.
Und wer ist die Verstärkung?
Und dann habe ich mir Verstärkung geholt von vier anderen Frauen, die auch gerne reisen. Und eine hast du ganz zu Anfang schon erwähnt, nämlich die liebe Lilly Mixig, die uns ja auch zusammengebracht hat, die jetzt seit fast 1000 Tagen allein als Frau mit ihrem 30 Jahre alten Toyota in Afrika unterwegs ist. Dann die Jennifer Summer, die Reisejournalistin ist. Die Selina Ritter, die mit ihrem Mann 5 Jahre lang auf Weltreise war, auf ziemlich vielen Kontinenten. Und die Marie Hummingbird, das ist so ein Tausendsasser, die als Frau auch Motorrad fährt und Gleitschirm fliegt und solche Dinge. Und die Lili kannte ich tatsächlich als einzige persönlich. Lilly und ich waren ja in Afrika auch 2017 zusammen unterwegs. Da habe ich mich auf den Beifahrersitz ihres Toyos gesetzt und ein bisschen durch Uganda gondeln lassen. Das war sehr illustre. Das ist eine Episode, die findet man auch in Unter demselben Himmel. Und die anderen kannte ich tatsächlich nicht. Die habe ich über Instagram kennengelernt, weil das Reisegenre in Deutschland ist ja noch kein so großes. Ja. Also lernt man sich als AutorInnen dann irgendwann kennen über die sozialen Medien und dann habe ich die Mädels gefragt und ich dachte halt am Ende, naja, wenn zwei zusagen, dann sind wir zu dritt, dann kriegen wir das Kind schon irgendwie geschaukelt. Aber dann haben alle zugesagt und wir waren zu fünft und das war natürlich grandios. Da ließ sich dann richtig eine tolle Geschichte draus machen. Ja, und dieses Werk heißt Reisen bewegt.
Eine Geschichte oder hat jeder eine geschrieben oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, wir haben mehrere Geschichten geschrieben jeweils. Ja, es sind insgesamt 14 Geschichten. Lillys Geschichte ist eine, aber die ist unglaublich lang. Ja, das ist eine Hommage an ihren ersten Reisepartner, mit dem sie sehr, sehr viel erlebt hat. Da geht es auch viel um Afrika. Ja. Aber wir anderen haben tatsächlich mehr im Kurzgeschichtencharakter eben mehrere Geschichten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten geschrieben. Genau, also das ist so eine richtige Reiseanthologie, würde ich es nennen. Ja.
Ja. Ihr nennt euch so ein bisschen auch diese Big Five, ne? Auch in
Die Big
Anlehnung an
Five Reisegirls, ja. Das
Reisegirls,
haben
genau.
wir.
Total stark, finde ich super.
Ja, so hätten wir uns selber nie genannt, aber so kam es aus der Community zurück und dann haben wir gesagt, ah ja, das ist ein Begriff, den kann man aufgreifen.
Okay.
Ja.
Und also genau, das sind jetzt mehrere Geschichten drin. Also auch da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jederzeit bei Amazon oder auch da noch Selbstvertrieb bei
Ja,
dir?
auch
Okay.
da.
Also
Ja, genau.
wie es gerade schon beschrieben wurde von der Heidi, ist es zu bekommen. Legt euch da mal ins Zeug. Das sind tolle Bücher. Habt ihr jetzt ja ein bisschen schon Einblick bekommen. Und du hattest es vorhin erwähnt, da bist du in Insta schon massivst unterwegs anscheinend und hast die anderen Kolleginnen, naja, aufgespürt, kennengelernt, wie auch immer. Seit wann machst du denn Insta, Facebook, solche Dinge dann eher?
Also Facebook mache ich schon ziemlich lange. Das kann ich gar nicht sagen, wann das angefangen hat. Vielleicht mit der zweiten Reise oder so, weil der Charme an Facebook für mich war ja, dass ich über Facebook mit Menschen in Kontakt bleiben konnte, die ich unterwegs auf meinen Reisen kennengelernt hatte. Ja. Man macht ja viele Freunde und muss unglaublich viele Menschen zurücklassen. Und über Facebook hat man dann die Chance, sie wenigstens virtuell wiederzusehen. Das fand ich schon sehr toll. Und für Instagram habe ich mich bewusst als Marketingkanal entschieden, als ich anfing, das erste Buch zu schreiben. Und dementsprechend bin ich seit Mai 2021 bin ich auf Instagram. Genau.
Ja, und da haben wir uns dann ja auch, oder habe ich dann mit dir auch Kontakt aufgenommen und
Genau.
deshalb
Ja, was
sitzen wir
mich sehr
heute hier.
gefreut hat.
Ja, ist
Genau.
mir auch noch richtig schön in Erinnerung geblieben, wie schnell und wie, will ich sagen, euphorisch. Aber ja, klar, logisch, astreine Idee, mache ich. Ich habe schon mal von gehört von deinem Podcast, dann machen wir das mal. Ne? Finde ich
Ja,
richtig
ich
schön.
schnack halt wahnsinnig gerne übers Reisen, ja.
Ja, toll. Gut. Ja, achso, und dann hattest du noch, was mich auch nochmal als Hundebesitzer interessiert, du hattest vorhin auch nochmal erwähnt im Vorgespräch, dass du einen Hund hast. Wie ist denn das zustande gekommen? Was ist das für einer? Ja, einfach mal ein bisschen was zu deinem Hund erzählen.
Ja, also inzwischen sind zwei Hunde, über die ich da reden darf, weil der erste Hund, der kam sozusagen mit Peter. Ne? Das war ein Labradudel, der hieß Bruno und der hat uns jetzt 10 Jahre begleitet. Den haben wir aber leider auf Kenia, auf Kreta im letzten Urlaub zurücklassen müssen. Naja, wir haben uns halt sehr als Familie amputiert gefühlt, als wir plötzlich ohne Hund unterwegs waren und haben dann auf der Peloponnes bei einer Hilfsorganisation, die sich um streunende Tiere kümmert, die Nelly aufgepickt. Das ist ein Griffon-Mix, ein Mädchen, und die ist jetzt seit 2 Monaten bei uns und macht uns sehr viel Freude, wenn sie nicht gerade Stromkabel annagt.
Ja, klasse. Und auch das habe ich auch erlebt, miterlebt dürfen. In Griechenland ist das wirklich super organisiert. Auch das nochmal als Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wenn man da einen Hund findet, auch am Strand war das so, da laufen überall Hunde rum, also auch Welpen und so weiter. Mit Familie muss man ein bisschen darauf achten, dass das auch alles passt. Also nicht einfach wegnehmen und damit zum Tierarzt gehen. Aber wenn man sich da irgendwie auch bei so einer Organisation gemeldet hatte, bekommt man auf jeden Fall einen Hund, der ist untersucht, der ist gechippt, der ist alles, ne? Und man kann den dann mit nach Hause nehmen. Muss natürlich auch alles bezahlen, aber man kann den mit nach Hause nehmen. Das fand ich total interessant und toll.
Genau, du kriegst halt einen Hundeausweis und der wird tatsächlich auch kontrolliert. Also wir sind ja dann von Griechenland aus mit einer Fähre nach Italien, nach Venedig gefahren, und die italienischen Behörden haben sehr genau geguckt, ob die Nummer im Hundepass auch tatsächlich mit der im Chip übereinstimmt.
Mhm. Ja, ja, das ist ja logisch. Genau, das klauen die Leute ja die ganzen Hunde weg, vor allem viel zu früh vielleicht von der Mutter entreißen, das geht ja nicht.
Ja. Yeah.
Nee, also muss schon alles in Ordnung, aber es hat seine Ordnung. Also ich fand das toll.
Ja, yeah. So, yeah. Obwohl unsere. Nee, das war auch super organisiert, ja.
Ja, genau. Obwohl unsere ja auch aus Kreta ist, aber die haben wir hier in Deutschland entgegengenommen, damals.
Ja, ah, okay.
12 Jahre oder so. Die hat eine Organisation hergebracht. Das hört man ja auch immer wieder. Das kann man sich drunter vorstellen, was drunter vorstellen. Ne? Klar, die Hunde sind da unten zu viel, die vermehren sich da halt ziemlich stark. Und dann bringen die halt nach Deutschland, weil hier es Leute gibt, die sich gern um einen Hund kümmern möchten. Aber dass man die da unten dann auch so, ja, hätte ich fast gesagt, aufbereitet, aber dass man die wirklich bekommt, dass sie gesund sind, die werden auch dann nochmal untersucht und auch das Alter wird nochmal bestimmt und so weiter und so fort. Also Freunde von uns haben sich jetzt gerade da unten auch einen zugelegt, ne? Die sind da unten jetzt gewesen vor ein paar Tagen noch und jetzt haben die einen schönen Hund und können den, auch die haben ihren Hund in der Reise verloren und jetzt haben sie einen schönen neuen. Ne? Also echt eine tolle Sache.
Ja.
Super. Das heißt, du bist ein echter Hundenarr schon immer gewesen oder wie ist das?
Nee, also ich bin tatsächlich über Peter zum Hund gekommen und war dann aber tatsächlich in diesen Dudel auch schockverliebt, muss ich sagen. Ja, der hat es einem sehr leicht gemacht mit seinen langen Wimpern und den großen Augen und seiner lieben Art. Aber Peter ist tatsächlich jemand, der mit Hunden aufgewachsen ist. Also er hatte schon, bei denen gab es schon in der Familie Hunde. Und er hatte eigentlich durchgängig auch immer einen eigenen Hund. Und insofern war das dann auch ganz klar, dass wieder ein Hund her muss.
Ja, ja, also wir hatten auch schon vorher andere. Das ist so, da wenn man da den einen verloren hat, kann man nicht lange ohne, ne? Weil man der ganze Tagesablauf ist ja so ein bisschen darauf abgerichtet und man.
Ja, Spaziergang man fehlt ist einem, völlig, ne? Sinnlos ohne Hund. Das ist ja, einfach das ist, völlig sinnlos,
ja,
ohne Hund.
Und auch ja. Wir hatten den auch schon mal, ist ja so, wenn man den tagelang nicht hat, weil er irgendwo bei unseren Kindern ist, die nehmen den schon mal mit. Du guckst immer auf den Boden, ne? So, weil du musst ja mal aufpassen. Ich meine, unser ist jetzt nicht, ist kein kleiner Hund, aber der liegt ja immer irgendwo rum. Und wenn er dann gar nicht da rumliegt, das merkt man dann richtig, ne? Tut einem richtig irgendwie leid, dass er nicht da ist. Ne?
Ist ein Familienmitglied und man richtet ja auch die Art, wie man reist nach diesen Tieren aus. Ne? Also wir würden halt mit Hund nicht fliegen, ja, oder auch nicht in Länder reisen, wo wo es klar ist, dass es für den Hund schwierig wird. Ja, da war der Iran, um ehrlich zu sein, auch schon grenzwertig. Da war es wahnsinnig heiß. Ja. Da hat Bruno schon manchmal sehr gelitten. Ja. Aber ja, es ist ein Familienmitglied mit eigenen Bedürfnissen und darauf muss man dann auch Rücksicht nehmen, finde ich, wenn man einen Hund hat.
Sehr schön. So, dann würde ich gerne nochmal auf dieses Thema Insta kommen, weil du auch relativ viele Beiträge produzierst, Stories, Beiträge, wie auch immer, dass du da noch ein bisschen zu erzählst, weil da habe ich auch Lagerfeuergespräche wahrgenommen.
Ja, genau.
Hier also, sind wir ja im Laberfeuergespräch. Finde ich schön, dass es anderen ähnlich geht und sagen, komm, das ist so eine schöne Atmosphäre, versuchen wir uns da mal so ein bisschen reinzubeamen.
Ja, also das Lagerfeuer, um das vielleicht nochmal so zu erklären, ist ja vor allen Dingen für die Afrikaner so ein Kristallisationspunkt für das gesellschaftliche Zusammenkommen, ne? Wo man Geschichten austauscht, wo man auch sozusagen die kulturellen Hintergründe weitergibt von einer Generation an die andere. Und das fand ich war ein unglaublich schönes Bild. Und deswegen ist mein Autorenlogo auch mit einem Lagerfeuer. Dementsprechend sind alle meine Aktivitäten irgendwie Lagerfeuer assoziiert. Und das Lagerfeuer Live, das ist ein Format, das mache ich auf Instagram. Da spreche ich immer mit Menschen, die gerne reisen und Bücher schreiben. Also meine Gesprächspartner sind Menschen, die vom Reisen schreiben, so wie ich. Ja. Und da kommen ganz spannende Charaktere und auch ganz spannende Länder zum Vorschein. Also ich habe als letztes zum Beispiel die Anja Janke da gehabt, die war in Indien in einem Ashram. Und das war für mich jetzt wieder was ganz Neues, weil Indien kannte ich gar nicht. Und da habe ich ihr Löcher in den Bauch gefragt. Genau.
Und würde ich das reizen, aber hinzugehen nach Indien?
Nach Indien unbedingt, ja. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit dem eigenen Auto machen würde. Wobei, ich meine, ich fände auch die Anreise durch, also mich würde das schon reizen, auch durch Pakistan zu fahren. Ja. Aber man hört ja immer wieder, Indien ist unglaublich hektisch. Es ist sehr voll, gerade in den großen Städten. Verkehrstechnisches Chaos und ich meine, ich auf dem Beifahrersitz kann das halt noch relativ entspannt sehen, ja, aber ich weiß nicht, ob Peter da so begeistert wäre. Ja. Aber als Reiseziel steht es auf jeden Fall auf der Löffelliste ganz oben. Ich denke nur, vielleicht macht man es dann anders und nicht gerade mit dem eigenen Fahrzeug. Mal gucken.
Okay. Ist denn jetzt schon ein Sabbatical wieder im Fokus? Oder
also, wir haben ja jetzt das Modell so ein bisschen geändert, ne? Also, dadurch, dass ich jetzt auch meinen Fokus vom Arbeiten mehr von der PR auf die Autorenschaft verschoben habe, kann ich ja wunderbar remote arbeiten, also online von jedem Ort der Welt, sofern ich eine Internetverbindung habe. Und deswegen ist unser aktuelles Modell eher dahingehend, dass wir sagen, die Sommermonate verbringen wir in Deutschland, weil es da auch schön und warm und gemütlich ist. Und die Wintermonate, wenn es dann bei uns uselig wird, dann fahren wir woanders hin. Und so waren wir dann eben, wie vorhin schon angedeutet, im letzten Winter in Griechenland, vorzugsweise sehr lange auf Kreta. Und die nächste Winterflucht ist jetzt auch schon wieder gebongt, wobei wir da bei dem Ziel uns noch nicht so ganz einig sind, wo es hingehen soll. Da müssen wir noch ein bisschen würfeln.
Okay, aber dann wahrscheinlich eher Südeuropa als jetzt eine, ja gut, man hat ein halbes Jahr Zeit, ne? Oder grob.
Ja, man hat ein halbes Jahr Zeit, aber es ist schon, also der Trend geht nach Südeuropa. Also ich möchte auch wahnsinnig gern mal Nordlichter sehen, ja. Also ich würde super gerne mal nach Norwegen, aber andererseits denke ich dann wieder, oh, das ist so kalt.
Ja, dann frieren beim Landy innen die Scheiben zu, das weißt du, ne?
Ja, genau, so ist es, ja. Und es ist halt auch wahnsinnig weit, ne? Also man unterschätzt das immer. Ich weiß noch, wir waren mal zum Kanufahren in Schweden, da südlich von Lappland. Und das, also da ist man ja ewig hier unterwegs, bis man da hinkommt. Also ja, ist schon eine ziemlich lange
Anreise. Aber das sind auch schöne Aussichten, ne, für dich jetzt, dass du dann schon wieder planen darfst, dass du den Sommer jetzt hier genießen kannst, danach den Hintern in die Wärme transportieren darfst. Das ist doch toll, weil du so auch remote arbeiten kannst. Das ist doch toll. Freut mich für dich. Und somit würde ich dann auch gerne zum Ende kommen. Das Lagerfeuer ist abgebrannt, runtergebrannt, wie auch immer. Und die Stunde fast haben wir rumgebracht. Ist ganz toll gelaufen, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe tolle Informationen bekommen von dir. Die Zuhörerinnen und Zuhörer zum großen Teil ja auch. Also Leute, nochmal, kauft die Bücher. Ne? Schaut da mal rein, ist wirklich interessant. Und somit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei dir, Heidi, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns heute hier, sag mal, Rede und Antwort zu stehen, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern uns ein bisschen über dein Leben zu erzählen, einen Einblick zu geben, deine Philosophie, dass man ja durchaus mehr reisen sollte, sich nicht nur von der Tretmühle das Leben diktieren lassen sollte, finde ich total spannend. Und somit sage ich erstmal vielen Dank nochmal. Und tschüss und einen schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank, Rainer, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann sage ich einfach auch mal, wer weiß, wo wir uns auf dem Erdball das nächste Mal treffen.
Auf jeden Fall, Baden-Baden ist ja eigentlich ein Katzensprung von hier.
Das stimmt, ja.
Von Kalf. Schön, also, mach es gut. Bis dahin.
Ja.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Tschüss.
So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, dass euch die Geschichte der Geschichtenerzählerin ebenso in den Bann gezogen hat wie mich. Besonders interessant finde ich ja immer Lebenswege, die sich im Laufe der Jahre verändern, beziehungsweise immer mal wieder die Richtung wechseln und so weiter. Auch wenn diese Wechsel manchmal etwas wehtun, spannend werden Lebenswege dadurch allemal. Wer noch mehr über Heidi Metzmeier wissen möchte, kann ihren gleichnamigen Blog besuchen. Oder natürlich eines ihrer Bücher lesen. Ne? Die Titel lauten Unter demselben Himmel und Reisen bewegt. Tja, und wie im Gespräch erfahren, könnt ihr auf ihrem Insta-Kanal auch ihren Lagerfeuergesprächen lauschen. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur Folge schauen. Ne? Ja, und vielen Dank an die, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten, liken und ihren Freundinnen und Verwandten empfehlen. Sie finden ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Google und Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. Denn so kann ich mit diesem Podcast noch mehr Leute erreichen und dadurch melden sich weitere Offroad-infizierte Leute bei mir, die dann eben ihre Geschichten erzählen. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Dort gibt es auch meine E-Mail-Adresse hallo@landyundleute.com. Und über all diese Kanäle könnt ihr euch melden, wenn ihr auch mal bei mir im Podcast zu Gast sein wollt. Na, ist klar. Und zu guter Letzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank dafür, dass wir am Lagerfeuer zusammengekommen sind. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landradde.